Ball Hawks.
The Bulls won!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute mal wieder in der traditionellen Dreierkonstellation hier. An meiner Seite zum einen der geschätzte Kollege Tobi.
Guten Tag.
Und zum anderen der liebe Henry. Henry, ich hab dich gemutet, du musst dich entmuten.
Ja, hallo.
Ja, wir haben ja leichte Hallprobleme, darum haben wir uns darauf geeinigt, dass Henry, wenn er nicht spricht, so wie jetzt zum Beispiel, danke Henry, dass er sich dann mutet. Hat nicht ganz so gut geklappt, aber jetzt sollte ja alles funktionieren. Wir waren auch lange in der Offseason gerade. Gerade in dieser Konstellation, von daher müssen wir auch erstmal wieder reinkommen. Ist auch für uns die letzte Stunde hier und genau, die Seahawks haben sich zum Glück gerafft und nach der Niederlage in Woche 1 gegen die 49ers einen Sieg nach Hause geholt aus Pittsburgh, stehen jetzt 1-1 und darüber werden wir heute natürlich ausführlich sprechen, aber natürlich, wie ihr es von uns gewohnt seid, gibt es zuvor wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks News.
Hier gibt es etwas kleinere Verletzungsnachrichten. Center Jalen Sundell musste relativ spät im dritten oder vierten Viertel raus. Hatte wohl Krämpfe, scheint aber nicht besonders ernst zu sein. Dafür kam dann Ole Oluwatimi rein. Aber da ist, denke ich mal, für das nächste Spiel die Gefahr relativ klein, dass er das verpassen sollte. Ansonsten kann man sagen, Witherspoon ist wie erwartet ausgefallen, könnte aber nächste Woche wieder im Einsatz sein. Emmett Worry ist auch ausgefallen. Bei dem ist noch nicht ganz klar, wie lange es da dauern wird. Aber zum Abschluss noch eine gute Nachricht. Ocean Nwosu hat sein Debüt gegeben, immerhin 16 Snaps gespielt. Also da kann man davon ausgehen, dass sich das jetzt so langsam ein bisschen steigern wird und er langsam an die, ich sag mal, gewohnte Form, an die gewohnte Spielzeit wieder rangeführt wird. Genau. Also besonders viele News haben wir nicht, was ja in dem Fall ganz gut ist. Keine ausufernden Verletzungen. Und daher würde ich sagen, gehen wir gleich rein in unser Recap zur Woche 2 zum Spiel der Seahawks gegen die Steelers.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, ich würde sagen, insgesamt ein verdienter Sieg in einem doch sehr vielseitigen Spiel. Es gab viele Auf und Abs. Darum direkt mal die Frage, Henry, weil du dich gerade sowieso schon wieder nicht gemutet hast. Fang doch einfach an und erzähl ein bisschen, wie hast du das Spiel gesehen? Wie bist du vielleicht auch mit dem Gefühl, bist du reingegangen? Also warst du zuversichtlich? Hat er sich dann bewahrheitet? Fühl uns mal so ein bisschen durch.
Ja, ich muss sagen, ich hatte die Preview auch auf das Spiel gemacht und habe mich davor schon ein bisschen intensiver mit den Steelers auseinandergesetzt gehabt und war eigentlich von der Offense und von Aaron Rodgers individuell jetzt noch nicht ganz so überzeugt und habe eigentlich eh schon gedacht, dass das jetzt so der erste richtige Test für die Steelers Offense wird, also die Seahawks Defense. Das hat man in dem Spiel auf jeden Fall auch gesehen und ich habe den Seahawks dementsprechend eigentlich auch gerade in dem Matchup recht gute Chancen eingeräumt und habe auch auf einen knappen Sieg getippt, dass es jetzt so klar wird im Ergebnis. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber man muss sagen, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, abgesehen von den paar Freak-Plays, die es ja nicht nur bei den Seahawks, sondern auch bei den Steelers gab, muss man sagen, dass es schon verdient war. Also wenn man sich mal so die Stats da anschaut, dass die Seahawks, waren die Seahawks schon das deutlich bessere Team, würde ich sagen. Zum Beispiel 6,2 Yards gegenüber 4,5 Yards pro Play der Seahawks. Muss man sagen, die Seahawks haben eigentlich auch in der ersten Halbzeit, wo sie ja mit 14-7 dann noch zurücklagen, das Spiel eigentlich dominiert. Wenn man sich so die Success Rate auch anschaut, muss man sagen, dass sie eigentlich das konstantere Team waren, sich aber gerade mit den zwei Picks dann auch in der ersten Halbzeit ein bisschen so ins eigene Fleisch geschnitten haben. Und ja, eigentlich nach der Halbzeit ja nicht mit 7 Punkten hinten sein müssen, sondern eigentlich führen müssen. Das habe ich, glaube ich, auch dann während dem Spiel getwittert mal. Ich war mir dann aber trotzdem nicht mehr sicher, ob man da zurückkommt, weil die Steelers normalerweise, wenn sie zur Halbzeit führen, das Ding eigentlich auch gewinnen unter Mike Tomlin. Ich habe da auch mal heute gesehen in der Statistik, dass die Steelers, wenn sie zur Halbzeit geführt haben, die letzten 14 Spiele nacheinander gewonnen haben und die Seahawks jetzt zum ersten Mal diese Streak gebrochen haben. Nichtsdestotrotz, gerade in der zweiten Halbzeit hat die Seahawks Offense dann ja die PS auf die Straße gebracht, sage ich jetzt mal, und die Seahawks dann doch noch zum Sieg geführt mit einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber der ersten Hälfte, wo man halt ja viele unnötige Fehler gemacht hat. Man hat auch gesehen, dass die Offense, glaube ich, noch nicht so ganz klickt, was jetzt so die kleinen, aber feinen Abstimmungen angeht, dass es immer mal wieder Miscommunications gibt. Bin mal gespannt, wie sich das in den kommenden Wochen gestalten wird, aber im Großen und Ganzen hat die Defense, wie gesagt, das gezeigt, was man erwarten konnte. Die Seahawks Offense hat sich gesteigert und dementsprechend dann am Ende des Tages dann ein verdienter Sieg, der auch wirklich sehr wichtig war.
Ja, also Tobi, ich weiß, dass wir beide ein bisschen, nicht unbedingt kritischer waren, aber zumindest relativ unsicher, was den Ausgang des Spiels anging. Wie hast du das Spiel gesehen und wie hat es deine Erwartungen gematcht?
Ja, vor dem Spiel haben wir noch kurz geschrieben, komplett 50-50 habe ich das Spiel gesehen, eben auch, weil ich der Offense nach Woche 1 irgendwie wenig zugetraut habe. Zur Halbzeit lagen die Seahawks ja dann auch, wenn ich mich richtig erinnere, noch hinten, was mich dann im Nachhinein so ein bisschen gewundert hat, weil die erste Halbzeit auch schon so ein bisschen so, so eine optische Überlegenheit, würde man beim Fußball wahrscheinlich sagen dazu. Und dass das Spiel dann in der zweiten Halbzeit natürlich auch ein bisschen durch diesen Special-Teams-Fuck-Up des Steelers entschieden wurde, war dann natürlich irgendwie glücklich, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat man schon einen sehr verdienten Sieg des Seahawks gesehen, also auch verdienter, als ich es vorm Spiel dachte. Und die Offense, wie Henry schon sagt, hat sich gesteigert, die Defense, mit der scheint dieses Jahr wirklich recht zu rechnen zu sein, also alleine, was die immer wieder am Pressure bringen jetzt in den zwei Wochen, das wundert mich dann schon, weil wir, glaube ich, auch oft gesagt haben, eigentlich braucht die Defensive Line einen echten Edge-Rusher, Nummer 1, und es scheint irgendwie so, als bräuchten wir das gar nicht, weil ich habe das Gefühl, die Spieler sich so ein bisschen vielleicht in das Scheme reingeentwickelt haben oder auch individuell weiterentwickelt haben. Dementsprechend, es macht halt wahnsinnig Spaß, eigentlich dieser D-Line zuzusehen. Wir werden ja später im Nachgang dann noch ein bisschen detaillierter drauf gucken, aber die Seahawks, die ja auch in den letzten Jahren, glaube ich, extrem Probleme hatte, Pressure zu kreieren und auch Sex, ist es eigentlich extrem cool, dass man, so eine Defense sieht, die eigentlich relativ regelmäßig den Quarterback unter Druck setzt und wenn auf einmal, so wie wir es ja früher kannten von den Seahawks, der eigene Quarterback innerhalb von 2 Sekunden irgendwie 3 Defender im Gesicht hatte, dass man es jetzt immer häufiger sieht, dass die Seahawks das mal wieder bringen. Wie in guten alten Zeiten, könnte man fast sagen. Also da ist schon mal ein bisschen Sonderlob vorab für die D-Line.
Ja, absolut zu Recht. Ich glaube, was gegen die Niners ja so ein bisschen gefehlt hat, war die Production. Also man hatte zwar auch viele Pressures, aber konnte das nicht so richtig in Sex ummünzen und das hat halt diesmal echt viel besser funktioniert. Wir kommen später nochmal zu D-Line, aber da möchte ich auf jeden Fall mit in die Lobeshymnen einstimmen. Vielleicht einmal nochmal ganz kurz zu Beginn der zweiten Hälfte. Das war ja wirklich ein sehr besonderer Touchdown, kann man glaube ich sagen. Wart ihr direkt so regelfest, dass euch die Situation sofort klar war, also als der Ball dann an Johnson vorbeiging, dass ihr sagtet so, ey, schnell, geh drauf, oder wart ihr wie ich dann auch etwas irritiert, was denn da jetzt eigentlich Phase ist, bis der Schiedsrichter dann tatsächlich den Touchdown signalisiert hat?
Ich muss sagen, ich wurde da gespoilert auf Twitter, was das Play angeht. habe dann nur unglaublich zugeguckt, wie das dann vonstatten geht. Ich dachte so, okay, wie was für ein Touchdown ist das jetzt? Und als ich dann versucht habe, das zu realisieren, da haben die Seahawks dann auch schon den Extrapunkt gekickt und dann war es eigentlich schon gegessen. So. Also deswegen, das war so mein Experience.
Ja, ich war auch jetzt nicht wirklich auf den Touchdown vorbereitet, muss man sagen. Also, ich weiß, dass in alten Kickoff-Regeln nach 10 Yards immer der Ball frei war. Und jetzt ist irgendwie mit dieser Landing-Zone, sagen wir mal so, habe ich mich so mittelmäßig mit beschäftigt. Ja. Und dass der Ball ab dann auch wieder frei wird und dann ist das Spiel auch noch dran war und ja, keine Ahnung. Also irgendwie.
Das ist ja sogar egal, ob der
Spiel. Ist ja sogar egal gewesen, genau, weil noch. Auch die Einstellung vom TV ja auch war, dass sie nochmal geguckt haben, ob das Steelers-Spiel überhaupt dran war.
Ja.
Wie beim Panther zum Beispiel, ne? Wenn der Spieler dran war, dann ist es ja gemufft und hab dann auch wieder frei.
Ja.
Das war mir dann auch das hat doch zur Verwirrung beigetragen, muss ich mal sagen.
Ja.
Das hat ja gesagt, der, war er jetzt dran, war er jetzt dran? Ich sag so, ja, der war dran, ist ja schon mal gut, aber ja. Anscheinend hat es ja auch so gereicht. Also.
Ja, ja. Nee, also da kann man auf jeden Fall froh sein, dass die Seahawks da in der Regelkunde ein bisschen besser unterwegs waren als die Steelers. Wobei man sagen muss, Caleb Johnson, der Rookie, hatte jetzt auch noch nicht so viel Zeit, die Regel zu verinnerlichen. Aber ja, das dürfte seiner Position im Steelers Backfield nicht gerade gut getan haben.
Ich glaube, mich mal frage, weil ich hatte, mein Freund hat da so ein bisschen mitgeschaut und hat das dann auch nicht so ganz verstanden. Da habe ich dann irgendwie versucht, so on the fly irgendwie mir selber beizubringen und zu erklären, was da passiert ist. Das ist aber eigentlich auch ein Job der Coaches, die Spieler dahingehend irgendwie zu schulen. Ne? Also vor allem, wenn du als Returner dann im Feld stehst. Ja. Ich meine, für die Blocker ist es irgendwie egal, aber du musst halt deine Returner irgendwie darauf hinweisen, dass genau das irgendwie immer ein freier Ball ist.
Ja, ja, die Blocker haben es, glaube ich, sogar realisiert, weil die sind dann ja sehr schnell Richtung Endzone gelaufen, als Johnson dann da stand und sagte so, ja gut, dann halt nicht. aber ja, das wäre auf jeden Fall, da wären die Coaches in der Pflicht gewesen, das stimmt. Aber gut, das war auf jeden Fall ganz, ganz witzig und nimmt man natürlich dann gerne mit zu Beginn der zweiten Hälfte und dadurch ja auch in Führung gegangen. Ja, also ein etwas wildes Play, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und damit kommen wir zur Offense. Und ja, denke mal, wir haben im Vergleich zum Spiel gegen die 49ers durchaus einige Verbesserungen gesehen. Insgesamt finde ich, war es aber wirklich sehr viel Licht und Schatten, möchte ich sagen. Also das war wirklich von unglaublich schlechtem Play-Calling und schlechtem Blocking zum Teil auch. Und im nächsten Drive dachtest du, Alter, genauso habe ich mir das vorgestellt. Und wenn wir so weiterspielen, dann, ne, sky is the limit. Also sehr, sehr variabel, sehr, ja, sehr, sehr wenig konstant, möchte man sagen. Also wirklich himmelhoch jauchzend und auf der anderen Seite fällt mir das Sprichwort gar nicht ein. Zu Tode betrübt, glaube ich. Also eine sehr große Marge, will ich damit sagen. Habt ihr es ähnlich gesehen? Also Henry, vielleicht du einmal, dass ja, man diese Konstanz eben noch nicht so richtig drin hat, oder warst du einfach froh, dass überhaupt mal was funktioniert hat?
Naja, ich muss sagen, dass ich froh war, dass man endlich so ein bisschen mehr zu der Offense zurückgekehrt ist, oder dass man die Offense auf den Platz gebracht hat, die wir so in der Form ein bisschen eher erwartet hätten, sage ich mal. Also dass wir deutlich mehr Play-Action sehen, dass die Offense nicht so stark auf JSN fokussiert ist, dass die generell im Running sowie im Passing Game variabler wirkt. Und das hat man auch gesehen. Also gerade das Laufspiel war verbessert zur Woche 1. Das Passing Game war eben viel, viel variabler. Ja, ich glaube, dass Clint Kubiak da deutlich besseres Playcalling an den Tag gelegt hat. Über den einen oder anderen Playcalling im Spiel kann man sicherlich streiten, aber das war auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Tobi, wie ist es bei dir? Wie hast du die Offense so insgesamt gesehen?
Ja, deutlich variabler als die Woche davor. Die Toss-Plays haben mich ein bisschen genervt, auch weil sie eben nicht so gut funktioniert haben. Also die Idee dahinter ist ja schon, irgendwie schnell um den Edge rüberzukommen und dann über außen anzugreifen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, auch die Line, wenn sie nicht richtig in Schwung gekommen. Also so glücklich fand ich die Spielzugauswahl da nicht. Grundsätzlich aber viel mehr Play-Action drin, was ja auch relativ schnell auch Früchte getragen hat. Der Torrey Horton Touchdown müsste auch ein Play-Action Spielzeug gewesen sein. Ich glaube, da war ja nur Cup und Horton auf der Route dann später. Deswegen, also ich glaube, da ich war natürlich nach letzter Woche schon ein bisschen niedergeschlagen nach dem Spiel. Man muss aber sagen, dass ich glaube, Kubiak da schon ein bisschen besseren Job gemacht hat. Wie man vielleicht auch die eine oder andere Woche mal einräumen muss, zumal ja auch Offensiven dann oft ein bisschen länger brauchen, bevor sie wirklich klicken, weil das natürlich mit dem Timing so schon ein bisschen was anderes als in der Defense. Ja, aber ich bin froh, dass zumindest der Aufwärtstrend kam und man muss ja auch sagen, mit nächster Woche gegen die Saints ist ja auch ein Gegner, den man ja vielleicht auch schon so ein bisschen als Pflichtsieg verbuchen muss. Hat man vielleicht nochmal so eine Woche mehr Zeit, um auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen mehr in den Flow reinzukommen, bevor dann die richtigen nächsten Proben dann auf die Seahawks warten.
Ja. Vielleicht noch ein paar Zahlen dazu, zu der Offense, die ich vorhin auf Twitter auch gesehen habe. Also die Seahawks waren jetzt auch im Verglichen zu Woche 1 in Shotgun nur in 40% der Snaps, in Woche 1 waren das 62%, also mal viel, viel mehr under center und hat dann eine größere Balance gehabt, sag ich mal. Und auch die Runrate an der Center, die war in Woche 1 noch 75%. Also das war ja auch das große Problem. Man ist viel gelaufen, aber an der Center da wenig Play-Action gecallt. Und diese Woche war die Runrate an der Center nur in Anführungsstrichen 64%. Also da sieht man auch ganz klar, dass es viel mehr in die Richtung ging. Und Play-Action ist ja wirklich auch das, wo Sam Darnold sehr gut drin ist.
Ja.
Ja, und zum Glück haben wir oft den Lauf etabliert auf den frühen Downs, damit die Play-Action auch funktioniert.
Ja, das war direkt der erste Satz von den Kommentatoren von der Fox-Crew, als der Touchdown auf Horton dann kam.
Ich glaube, das kam auch irgendwann im dritten Viertel oder so auch nochmal, von wegen, ja, weil die ja auch in den Läufen so erfolgreich waren, die Seahawks, jetzt läuft die Play-Action hier gut.
Ja, ich meine, ich glaube, wir sind mittlerweile auch, was das Laufspiel angeht, deutlich weniger extrem unterwegs als noch vor ein paar Jahren, wo wir ja wirklich gefordert haben, gefühlt in jeder Situation eigentlich nur zu passen. Das Laufspiel ist uns mittlerweile, glaube ich, auch deutlich näher geworden, aber so dieses Ammenmärchen, dass das Play-Action nur funktioniert, wenn du dein Laufspiel etablierst, das hält sich wirklich extrem hartnäckig. Aber ja, das wird sich vermutlich auch nicht mehr ändern. Aber gut, gehen wir mal so ein bisschen in die Position rein und beginnen natürlich mit dem Quarterback Sam Darnold, der im Vergleich zur letzten Woche doch deutlich mehr gezeigt hat, sowohl positiv als auch negativ. Ich würde sagen, letzte Woche war er wirklich so sehr zurückhaltend, hat das umgesetzt, was er irgendwie sollte, aber darüber hinaus halt nichts, aber insgesamt eben auch sehr vorsichtig gespielt. Diese Woche eher so eine Geno-Statline, für 295 Yards geworfen, 2 Touchdowns, aber auch 2 Interceptions. Deutlich risikofreudiger, kann man glaube ich auch sagen, als letztes Jahr. Gehen wir erstmal auf die Picks kurz ein. Der erste bei einem Play-Action-Pass auf Cup, da hat Jalen Ramsey gezeigt, dass es noch drauf hat. ist die Route zwar. Was denn?
Also Jalen Ramsey, das noch drauf hat, das war gestern die absolute Sollbruchstelle der Steelers-Defense.
Ja, aber in dem Fall hat er es gut gemacht.
Ja, und danach wurde er auseinandergepflückt von JSN und von...
Ja, Kraft bei tiefen Bällen, da ist auch nicht mehr so schnell der gute Mann.
Beim Touchdown auf Torrey Horton gegen, auch.
Und gegen Horton war auch der Gegenspieler, genau.
Im Slot gegen Cup, der ähnlich langsam ist, konnte er die Route ganz gut unterlaufen.
Ich finde den Charakter-Arc von Jalen Ramsey eigentlich ganz witzig, dass er jetzt ins Slot gerückt ist, auf einmal keine Handschuhe mehr trägt. Jetzt eigentlich nur noch sowas wie so ein beim Eishockey, ich weiß leider gar nicht, wie er heißt, der reinkommt, der einfach nur umhaut. So wirkt er so ein bisschen. Und dann hat man nur gesehen, wie er beim Tano Horton Touchdown einfach schon aufgehört hat zu rennen, weil er gemerkt hat, ach scheiße.
Ja, ich sag ja, ne, ist nicht mehr der Jüngste, aber gegen Cup, der genauso alt ist, da hat er dann nochmal gesehen, Mensch, hier kann ich nochmal eine Interception rausholen.
Ja, aber Cup war auch schon, ich fand ihn spritzig gestern, muss ich sagen.
Ja, also zumindest hatten wir im ersten Spiel noch Angst, dass er jetzt komplett washed ist. Die Sorge hat er uns genommen. Aber ja, also der Pick war echt ein bisschen ugly, muss man sagen. Das muss man sehen. Der ging auf jeden Fall auf Darnold. Beim zweiten wird er halt sehr, sehr schnell unter Druck gesetzt. Hayward kommt ungeblockt durch, kann den Ball tippen, darf vielleicht dann auch nicht so werfen, aber ist dann einfach auch ein bisschen unglücklich, dass er dann abgefangen wird. Insgesamt ist mir so ein Spiel aber deutlich lieber als sowas wie in der ersten Woche, wo sich dann irgendwie gar nichts getraut wird. Und ansonsten durchaus auch mal tief gegangen. Das haben wir letzte Woche auch kaum gesehen. Gerade der lange Ball auf JSN war wirklich sehr schön. Der Touchdown auf Horton, insgesamt, wie gesagt, mehr Play-Action. Also hat mir schon gut gefallen. Ich würde sagen, insgesamt, Henry, du hast es aufgeschrieben oder auch getwittert, glaube ich. Game Manager Plus, das Plus hat man dann gestern auf jeden Fall gut gesehen.
Ach, sind wir doch wieder da.
Was denn?
Da sind wir
bei
wieder.
Bei den Schubladen.
Da sind wir wieder.
Ja, sicher.
Ja, schön.
Da sind wir doch bekannt für.
Ja, ja, okay.
Ich muss sagen, bei Sam Darnold nochmal, ich bin ja irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, ich war ja noch nie dafür bekannt, dass ich Sam Darnold irgendwie großartig abgefeiert habe und selbst als wir den unter Vertrag genommen haben. Aber ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass ich so ein Sam Darnold-Verteidiger werde. Ich weiß auch nicht.
Und du feierst viele.
Komisch, dass du ein Quarterback-Verteidiger wirst. Also da haben wir jetzt eine ganz neue Seite von dir entdeckt.
Ja. Ich wollte nur sagen, also der hat auch in kritischen Momenten hat er wirklich teilweise auch wirklich sehr, sehr gute Würfe rausgehauen. Also du hast gerade schon den langen Wurf auf JSN angesprochen, aber ich fand das beste Play war tatsächlich ein paar Plays davor, als er bei 3. und 8, wo die Seahawks, glaube ich, nur mit 7 Punkten führen und die Steelers eigentlich nochmal rankommen können, dann quasi so sich so Houdini-mäßig nach links rausdreht. Ich glaube, der Linebacker der Steelers, wie heißt er, der von den Ravens damals zu den Steelers kam, fällt der Name gerade nicht ein, Patrick King, kommt da ungeblockt durch und er dreht sich Russell Wilson-like raus und bedient dann AJ Barner.
Bedient AJ Barner. Das ist die gute, das ist doch die richtige, das ist doch der richtige Vergleich.
Ja, Vintage Russell Wilson-like und macht das First Down. Also da hat man schon gesehen, da ist so ein bisschen Game Manager Plus-Potenzial da. Für das Plus, wie gesagt.
Also abgesehen davon, dass Waters eh eine zweifelhafte Persönlichkeit ist, dieser Helm von ihm hat mich mega aufgeregt, ne?
Der Helm? Wieso?
Ja, der Helm. Guck dir mal den Helm von Aaron Rodgers an. Der hat noch so einen, den hast du wahrscheinlich Ende der 90er getragen.
Ja, ja, klar. Aber wahrscheinlich das passt
so,
doch auch.
Wo so Antonio Brown, der auch sagt, ja, ich spiele aber nur mit dem Helm, sonst spiele ich hier nicht und so. Solche Sachen.
Also ich finde, der Helm passt gut zu Rodgers und dass er ja auch immer noch diese langen Ärmel trägt, die ja kaum noch ein Quarterback trägt mittlerweile. Aber das ist, also anders könnte ich mir Rodgers gar nicht vorstellen.
Also es ist der zweitschlechteste Fit. Der schlechteste ist Caleb Williams mit seinem grauen Unterhelm Monday Night Football gewesen letzte Woche. Also wie sieht man denn aus, ey?
Dachte, jetzt kommt hier so ein chauvinistischer Take gegen seine Fingernägel. Aber
nö, das
gerade noch mal gerettet.
Das wäre mir auch egal. Da bin ich der.
Ja, nein, das war
sehr münsteranisch.
Ja, nein, das sah schon sehr schlimm aus, das stimmt. Aber ja, also insgesamt, wir sind im positiven EPA-Bereich 0,06, also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Skurdity. Erwecke deine innere Niki Hassania. Ja, nein, aber ich glaube, da kann man im Großen und Ganzen zufrieden sein. Wenn man jetzt hier und da nochmal die Abstimmung ein bisschen verbessert, ein paar Bälle waren nach wie vor auch etwas unsauber in den Rücken geworfen. Aber das ist ja jetzt meckern auf einigermaßen hohem Niveau und ich glaube, im Vergleich zur letzten Woche hat man hier schon ganz guten Fortschritt erkennt.
Aber das finde ich bei ihm echt ein bisschen auffällig, dass die Bälle so ein bisschen ja auf den Spot kommen, aber nicht in den Lauf rein. Mhm. Ich meine, gut, wie gesagt, das wird vielleicht auch ein bisschen Timing-Sache sein, aber es ist bei ihm schon extrem auffällig jetzt gewesen, die zwei Wochen. Aber wahrscheinlich auch, weil JSN so extrem gut über die Mitte attackiert hat, dass man das jetzt auch häufig gesehen hat, irgendwie, dass die Bälle dazu kommen.
Ja, weil JSN so schnell ist und so flink, da kommt Darnold gar nicht mit. Also.
Ja. Also, man muss ja wenig schon sagen, ist schon wirklich brutal. Also, dass JSN irgendwie über die Mitte gut attackiert und so weiter, war ja schon bekannt, ne? Aber das, ich habe das Gefühl, er hat nochmal zwei Schippen draufgelegt, wie er da eigentlich immer wieder in die Räume kommt, ne?
Ja, JSN macht extrem Spaß. Ich habe ihn nicht in einer einzigen Fantasy-Liga bekommen. Ich war mir echt sicher, dass es eine richtig geile Saison wird, aber ja, keine Ahnung, der ist ja wirklich sehr, sehr früh schon weggegangen immer. Aber da können wir auch gleich weitergehen zu den Receivern, wenn wir jetzt eh schon dabei sind. JSN wieder mit 10 Targets, 8 Receptions, wieder über 100 Yards. Also was willst du da sagen? Also das ist Future Star oder ist ja jetzt schon Star, aber ne, Future Top, weiß ich nicht, wie hoch wollen wir gehen? Top 5 vielleicht sogar, also aktuell noch nicht, aber
ist schon extrem gut, ne?
Ja.
Also ich sag mal so, wenn wir den auf Slot Receiver beschränken würden, würde ich wahrscheinlich sagen, ist er der beste Receiver.
Ja.
In der NFL. Wenn wir dann natürlich so die Jeff Hutchins und Chase und keine Ahnung mit reinnehmen, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Dann wird er sich dahinter irgendwo einreihen, aber es ist schon brutal, wie er spielt. Ne?
AJ Brown oder JSN?
Boah, ich glaube dann JSN.
AJ Brown.
Mm-mm. Boah. Das ist jetzt auch schwierig. AJ Brown, aber mit einem Quarterback, der werfen kann.
AJ Brown ist DK Metcalf halt in allem, wo DK Metcalf schlecht ist, noch in gut noch
quasi. Ja, ja, aber JSN over Metcalf ist ja klar.
Ja, okay, aber nee, AJ Brown. Ja, gut, mit dem Contested Catch Ability noch dazu, also, boah, nee, würde ich safe über JSN nehmen. Ja. Mal nicht so rum, ey. Mal nicht so rum.
Ich habe gerade so einen Clip im Kopf, da ist so ein Typ und er meinte so, sprich erst wieder, wenn ein besserer Fußballspieler als Leroy Sané ist. Also, und dann kommt so Messi und dann macht er so Finger auf den Mund so.
Ja. Ich glaube, der ist jetzt sowieso ganz ruhig nach dem Spanien-Spiel und der EM.
der Kollege.
Der Galatasaray-Kollege. Ja, also ich glaube, bei JSN, das willst du dann noch groß sagen. Wir sind alle sehr, 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 sehr große Fans, manche noch mal ein bisschen größer als andere, aber warum Henry JSN so sehr hasst, das kann er ja dann noch mal gesondert, detailliert auf Twitter kann er sich für rechtfertigen.
Oder in Brüssel, Den Haag.
So. was wir diese Woche hatten, im Gegensatz zur letzten Woche, war aber auch so ein bisschen Wide Receiver Action hinter JSN, und zwar insbesondere Cooper Kupp, der 7 Bälle gefangen hat für 90 Yards, also da gezeigt, auf jeden Fall noch nicht washed. Und natürlich Torry Horton, der seinen ersten Touchdown gefangen hat. Erster Catch in der NFL und direkt ein Touchdown. Also das ist absolute Effizienz. Kann man nicht meckern. Insgesamt nur 2 Catches, aber trotzdem schön zu sehen, dass Donald den Ball etwas mehr verteilt hat als noch in Woche 1.
Aber beim Horton-Touchdown eigentlich auch genau das, wie du ihn einsetzen musst, ne? Der wird jetzt im Route-Running vielleicht noch nicht der beste Spieler der NFL sein, aber dass du ihn einfach mit dem Speed über einen Crosser übers Feld jagst und mal gucken, wer da hinterherkommt.
Ja.
Eigentlich genau das, was du mit ihm spielen musst. Ne?
Aber auch nicht in Lauf geworfen, wie du vorhin schon gesagt hast, Tobi. Das ist mir auch voll aufgefallen, wie er ihn so fast schon unterwirft. So, ne?
Das war schon... Horton musste schon abstoppen und dann noch sehr, sehr weit nach unten greifen. Also da hätte ich auch schon mal Rücken bekommen, wenn ich mich so hätte schnell bücken müssen, ja.
Der ein bisschen weniger weit, ne, Max?
Die Frage ist, also Cooper Kupp ist jetzt nicht washed, aber wie gut kann, also ich glaube, es ist, das war jetzt so die beste Version, aber ich glaube halt, die Defensive Back der Steelers waren jetzt auch nicht so der Test. Also ich glaube, die Niners Cornerbacks oder Defensive Backs waren halt schon noch mal eine schwierigere Aufgabe, glaube ich. Also ich glaube, das ist so High-End Cooper Kupp, den wir sehen werden, und San Francisco ist so der Low-End Cooper Kupp, den wir sehen werden. Irgendwie dazwischen wird sich's einpendeln.
Schwer zu vergleichen, weil die Offense ja letzte Woche wirklich extrem viel schlechter gespielt hat im Gesamten. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das in 2 Spielen jetzt so eine Sample-Size kreiert hat, wo man das so ein bisschen so einordnen kann. Weil ich glaube, wenn 1 Cooper Kupp ist, ist es halt irgendwie eine Konstante. Ne? Also ich glaube, der war bei den Rams, ich meine, der war dann auch verletzt, aber er war halt immer ein extrem konstanter Spieler. Ne?
Wenn er fit geblieben ist, ja.
Eben. Ich glaube, genau das wird halt das sein, was uns irgendwie so ein... Ja, da ist halt irgendwie so der typische Floor-Spieler, den wir vielleicht auch brauchen dahinter, hinter JSN. Ich meine, gut, der ist halt momentan nur sehr weit oben unterwegs, also weiß ich nicht. Im Moment braucht man keinen Floor, aber so, ich glaube, im Cooper Kupp ist das Erste, was uns dann Floor dahinter geben wird, ne?
Ja, ich meine, nächste Woche geht es gegen die Saints, und da hast du dann eben eine Secondary mit einem Kool-Aid McKinstry, Alonte Taylor, Jonas Sanker und Justin Reed, also auf Nickelback noch Isaac Iadome, wie auch immer das ist. Von daher, wer weiß, vielleicht kann Kupp da ja auch nochmal zeigen, was er drauf hat. Bei Horton ist mir noch aufgefallen, der hat ja auch ein bisschen returned. Das sah jetzt nicht so unglaublich spritzig aus. Also er ist jetzt nicht derjenige für unglaublich quicke Bewegungen auf engem Raum, sondern dann eben vielleicht doch jemand, den du ja bei so Crossern oder Go-Routes einfach ein bisschen sein Speed ausspielen lässt. Aber ja, nur so für ein bisschen so kleinen Downer am Ende.
So ein bisschen Field Stretcher einfach, ne?
Ja.
Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern die Verletzung bei ihm noch ein bisschen reinspielt, ne? Der ist ja aus einer schweren Verletzung gekommen, also sagen wir mal so, ne?
Ja, das stimmt. Ich habe halt auch gar nichts im College gesehen, also ich kann jetzt nichts dazu sagen, ob er da vielleicht spritziger war oder nicht vor der Verletzung, aber ist mir nur aufgefallen beim Return.
Ja. Aber gut, wenn er erstmal in der Rolle da irgendwie, weil ich hatte ja auch ein bisschen die Sorge, dass die Kubik Offense wirklich nur dieses, Jan Wegwert würde sagen, Kurzpassgewichse abfeuert. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass man jetzt auch wenigstens mal so ein paar tiefe Versuche gesehen hat. Ja. Und dass man, also ich finde das nämlich auch wirklich nicht schön, wenn wir wirklich nur diesen A-Dot von Jalen Hurts da bedient hätten. Von daher bin ich eigentlich ganz
froh, dass das eigentlich, mal. Ich habe das heute gehört, dass Jalen Hurts noch keinen Pass zwischen 10 und 19 Yards versucht hat.
Ja,
es gibt alles nur kurz oder komplett lang. Ist unfassbar, oder?
Ja, ist schon krass. Erinnert mich auch so ein bisschen an Wilson.
Ja, aber hier, ich hab die Notizen zu Horton nochmal kurz aufgemacht bei mir und reingeschrieben, unter Schwächen keine schlechten Movement-Skills, er musste aber dringend an seinen Cuts und Tiefe der Hüfte im Cut arbeiten. Läuft eher Tanker-Kurven als Routen. Also irgendwie, ja, ist schon noch so ein bisschen das, was er aus dem College mitgebracht hat.
Das trifft es auf jeden Fall ganz gut, ja. Aber wie gesagt, insgesamt auf jeden Fall etwas durchmischter die Anspielstation im Wide-Receiver-Bereich. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Kommen wir zu den Running Backs. Und das ist, was die Carry-Verteilung angeht, immer noch für Fantasy-Football ein absolutes Mess. 15 Carries für Charbonnet, 13 für Walker, also immer noch sehr, sehr ausgeglichen. Diese Woche aber mit, ich würde mal sagen, komplett umgedrehtem Ergebnis. Also Walker mit einem Durchschnittslauf 8,1 Yards pro Lauf, Charbonnet 0,7. Also das war, ja, wie gesagt, also komplett umgedreht im Vergleich zur letzten Woche und nochmal eine Schippe draufgelegt, würde ich sagen. Also Walker gerade auch am Ende bei ich weiß gar nicht, 3. und 18 oder so, dass er da noch den Touchdown rausholt, war natürlich auch super geblockt von der ganzen O-Line. Gerade Sable war ja fast in der Endzone beim Blocking, also ganz, ganz stark auf der linken Seite. Ja, mich hat es natürlich gefreut. Ich muss mich jetzt mit dem Victory Lap zurückhalten, sonst wird Tobi nie wieder mit uns aufnehmen. Vor allen Dingen mit mir nicht. Aber ja, ich glaube, das wird jetzt aber auch nicht so viel an den Snap-Zahlen und an den Carry-Zahlen ändern, weil jetzt hat man eine Woche gesehen, in der Charbonnet deutlich besser war. Jetzt diese Woche war es Walker. Also ja, ich denke mal, das wird weiter so ein Split-Backfield bleiben. Ist wahrscheinlich für die Gesundheit der beiden auch echt nicht verkehrt. Also gerade Walker war ja echt verletzungsanfällig die letzten Jahre. Von daher, wenn man Fantasy mal komplett außer Acht lässt, was wir als Seahawks-Fans ja tun sollten, ist das eigentlich soweit nicht verkehrt, wenn die beiden sich das aufteilen.
Ja, ich weiß. Also solange die irgendwie Mehrwert fürs Team bringen, ist mir eigentlich egal, welcher Kopf das da die Riazza läuft. Man muss vielleicht dazu sagen, um ein bisschen Wasser in Wein mal zu kippen. Bei dem einen Sack war das, hat Walker auch seine Protection komplett verpasst. Das muss man leider schon so sagen. Da hat er die Play-Action so ein bisschen zu ernst genommen und ist dann eigentlich fast den Run gelaufen, hat dann einfach den Rusher über die Mitte durchgelassen. Charbonnet dafür als Läufer jetzt sehr ineffizient gewesen, aber laut PFF eine extrem gute Pass-Blocking-Grade gehabt von 81. Damit auch der beste Passblocker in der Offense, das vielleicht dann der Wert, den er dieses Mal mitgebracht hat.
Ja, ein Grund mehr dann tatsächlich da munter durchzutauschen. Also ja, ich denke mal, das werden wir in den nächsten Wochen häufiger sehen.
Ich fand es irgendwie komisch, dass Charbonnet ständig diese Outside-Zone-Läufe bekommen hat. Walker ständig dann diese Inside-Zone oder Läufe durch die Mitte gekriegt hat, weil ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht mit Zahlen untermauern, aber ich meine, dass es in Woche 1 genau andersrum war, dass Walker da eher diese Outside-Läufe bekommen hat, diese Run-Calls und Charbonnet da eher durch die Mitte gegangen ist und ja, die auch sehr gut gelesen hat. Also ich habe das nicht ganz verstanden, ob da Kubiak irgendwie so seine Tendenzen irgendwie gegenüber den gegnerischen Defensive Coordinators irgendwie verstecken will, ich weiß es nicht. Aber abgesehen davon, was ich nicht ganz verstehe, also Charbonnet hat insgesamt 15 Carries jetzt gehabt, Ken Walker nur 13 und das habe ich halt in Woche 1 schon nicht gecheckt, warum die Seahawks dann nicht mehr der Hot Hand gehen in dem Spiel, also warum die dann immer wieder zu dem Spieler zurückkehren, der da irgendwie keine so vielen glücklichen Carries hatte. Ich meine, Walker hatte eine Rushing Grade von, glaube ich, über 90 jetzt von PFF und hatte wirklich das sehr, sehr gut gemacht über das ganze Spiel hinweg. Und im vierten Viertel dann kriegt Charbonnet, glaube ich, dann nochmal, ich glaube, 2 Carries für 0 Yards oder sowas auf den ersten beiden Downs. Das habe ich einfach überhaupt nicht verstanden. Warum man da dann nicht zu dem Spieler geht, der da wirklich das ganze Spiel über die bessere Figur gemacht hat.
Ist natürlich dann auch Gamescript abhängig, ne? Ich meine, gerade am Ende war die Führung ja schon recht komfortabel. Darum kann ich mir auch vorstellen, dass man dann eher mit einem Charbonnet gegangen ist. Auch der Drive, in dem Walker dann am Ende den Touchdown gemacht hat, den hat größtenteils Charbonnet gemacht und dann kam Walker nur für diesen 3. und 18 nochmal rauf, hat den, ich glaube, es war sogar ein Toss, ne? Über außen dann bekommen. Also die Tosses, die davor die ganze Zeit nicht funktioniert haben, haben dann da ganz gut geklappt. Ich sehe darin jetzt auch kein besonderes Muster, aber wird da jetzt vielleicht auch im Zweifel Kubiak zugestehen, dass er sich irgendwas dabei denkt. Mal gucken.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade schon eine Breaking News droppen kann. Eman Rory soll diese Woche wohl wieder trainieren.
Ja, okay.
Das ist schon stark. Nebenhäuser vom Hawk-Blogger.
Mhm.
Das wäre natürlich, ich weiß nicht, bin da so ein bisschen zwiegespalten. High Ankle Sprain hieß es ja. Das ist natürlich auch so eine Verletzung, die gerne mal ein paar Wochen geht.
Ja, vielleicht man war sich ja auch nicht ganz sicher, ne? Am Anfang, ob es denn tatsächlich ein High Ankle Sprain ist und dann gibt es da irgendwie verschiedene Grades. Ja, ganz, ganz komisch. Aber gut. Ja, da können wir uns drauf freuen, dass die Secondary dann hoffentlich bald wieder ein bisschen weniger verletzungsgeplagt ist. Dann gehen wir weiter zur O-Line. Henry, fang du gerne mal an. Wie hast du insbesondere die Press Protection gesehen.
Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich da noch jetzt keine so vielen Zahlen habe zur Offensive Line gerade.
Ja, auch
aber
mal ein bisschen Eye-Test,
Henry. Ja, ich will ja natürlich.
Nicht nur Red Zone.
Also, jetzt kommt der reine Eye-Test von dem Spiel, das ich gestern geschaut habe. Ich habe es ja nicht mal in den Rewatch gemacht bis jetzt, die 40-Minute-Version oder so. Und ja, es sah eigentlich relativ gut aus, würde ich sagen. Abe Lucas, das habe ich mir aufgeschrieben, hatte manchmal so ein, zwei Snaps, glaube ich, ein paar Probleme mit TJ Watt. Ansonsten aber, ja, Charles Cross wieder in der Bank, würde ich sagen, auf Left Tackle. Das Run-Blocking, wie gesagt, über Außen war halt wirklich nicht gut. Das hat Tobi ja vorhin schon angesprochen. Dennoch gab es dann bei diesem einen Lauf von Ken Walker gegen Ende, das ist ja eigentlich dann auch ein Toss-Play gewesen, da wurde es wirklich hervorragend geblockt von Gray Sable und Charles Cross über die linke Seite. Generell zu Gray Sable muss man sagen, er hat jetzt in seinen 64 Pass-Pro-Snaps nur einen Pressure und einen Harry zugelassen. Das stimmt schon sehr, sehr positiv. Gerade als Rookie da so gut in seine Karriere zu starten, das ist schon wirklich nicht schlecht. Und ansonsten ist mir noch einmal aufgefallen bei diesem Interception von Sam Darnold bei dem zweiten Pick, wo die Seahawks, ich glaube, einen Play-Action-Fake machen, kommt ein, ich glaube, Cam Hayward wirklich umgeblockt durch. Ich weiß nicht, auf wessen Kappe das ging, aber da ist in der Protection irgendwas komplett schief gelaufen und das hat halt wirklich gekostet, dieses Play. Aber ansonsten, bin ich von der O-Line für die ersten zwei Wochen jetzt zumindest mal nicht negativ überrascht und das passt schon so bis jetzt, wie man es sich erhoffen konnte.
Ja, ich glaube also gerade wenn die Steelers dann mal geblitzt haben und besonders viele Rusher geschickt haben, dann hat man schon gesehen, dass die Line wirklich innerhalb von kürzester Zeit kollabiert ist und da reicht die Zeit dann meist auch nicht aus, für Darnold dann auch mal irgendwie den Ball wegzuwerfen oder doch noch irgendwie an den Mann zu bringen. Also das sah zum Teil ein bisschen sehr, sehr wackelig aus. Ich meine, klar, dafür sind Blitzes da, aber ja, das ging dann doch sehr schnell, finde ich. Aber insgesamt denke ich auch, gute Entwicklung und ja, gerne weiter so. Hast du noch Ergänzung zur Line, Tobi?
Nee, halte mich schön raus.
Ja, vielleicht nur ganz kurz, Sandel musste ja verletzungsbedingt raus, also Oliver Timi hat seine Rolle, glaube ich, ganz gut gemacht und ich wäre jetzt zumindest nicht voller Angst, wenn er jetzt nächste Woche starten müsste, aber dazu gibt es ja bis jetzt noch keine Updates, darum halten wir euch da natürlich wie immer auf dem Laufenden. Und damit gehen wir zur Defense und die hat ja wirklich eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert, hat hier gecarried, kann man glaube ich sagen. Vor allen Dingen gegen eine Offense, die gegen die Jets noch 32 Punkte gemacht hat. Also da gerade auch durch das Scheme sehr, sehr effektiv war, eine hohe Success Rate auch hatte. Diese Woche gegen die Seahawks nur 34%. Also da hat man schon gesehen, dass das ein ganz anderes Kaliber ist. Hat mir sehr gut gefallen. Tobi, fang du gerne mal an. Bisschen auf die Defense einzugehen. Wie hast du sie gesehen? Vielleicht auch im Vergleich zu Woche 1. Sind dir Änderungen aufgefallen? Wenn ja, welche? Und ja, wie ist so dein Gesamteindruck?
Ich weiß gar nicht, ob da so viele Änderungen aufgefallen sind im Vergleich zu Woche 1, weil ich die Defense jetzt in beiden Wochen schon ziemlich stark fand. Ich finde, so wie die gegen die 49ers gespielt haben, auch so ein bisschen, ja, vielleicht so ein leichter Angstgegner von uns mittlerweile, war es stark. Und jetzt gegen die Steelers, wie gesagt, an der Defense lag es nicht, dass man zur Halbzeit irgendwie hinten lag und ich habe da irgendwie bis gar nicht so viel, weiß nicht, brandneue Erkenntnisse oder sowas, die ich da irgendwie gerne teilen würde. Man hat, dass Rodgers irgendwie zwischendurch so ein paar Sachen immer noch kreieren konnte, hat mich dann leider, weiß nicht, geärgert bis gewundert. Aber im Großen und Ganzen ist halt einfach eine starke Defense-Leistung gewesen. Auf einzelne Spieler würde ich dann gleich eingehen, aber vorab vielleicht, Josh Jobe ist aktuell absoluter Homerun auf Cornerback. Das ist so das, was mir vielleicht so am präsentesten war im gesamten Spiel.
Ja, ich muss auch sagen, also dass die Seahawks überhaupt zurücklagen zwischendurch, war mir ein absolutes Rätsel. Also ja, Rodgers hat dann irgendwie nochmal was gemacht, aber das war ja auch in fast keinem Fall irgendwie besonders gut kreiert oder dass die Offense, ich sag mal, gelaufen ist oder das Scheme gut funktioniert hat, wie noch gegen die Jets, sondern das waren ja meist irgendwie so Einzelaktionen, wo dann hier mal ein Tackling verpasst wurde oder irgendwie eine Miscommunication war, aber also der Großteil wurde ja wirklich komplett also kaltgestellt. Viele Three and Outs von der Defense forciert, sowohl durch den ständigen Druck der D-Line als auch durch gute Deckung. Also ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bevor wir in die sagen, Position gehen, Henry, hast du noch irgendwas Allgemeines?
Ja, also Aaron Rodgers wollte ich nochmal sagen. Also der ist mobil wie eine Schrankwand inzwischen, muss man wirklich sagen. Also ich kann mich noch an diesen einen Scramble erinnern, wo wirklich so, ja. Ich habe da so einen Screenshot, glaube ich, gemacht, wo wirklich das grüne Feld vor ihm ist, 5 Yards muss er, glaube ich, gehen und er schafft es nicht zum First Down. Also ich glaube, Quarterbacks, die so immobil sind oder so wenig agil sind wie Aaron Rodgers, die werden es allesamt gegen unsere Defense, glaube ich, sehr, sehr schwer haben. Also so hat uns ja vor allem die Offense der Niners wehgetan mit dieser Agilität von Brock Purdy letzte Woche. Aber wenn ein Quarterback wirklich so wenig dann über die Struktur hinaus dann geben kann und so wenig Playmaking-Ability hat, wie jetzt Aaron Rodgers gestern, da sieht die Defense schon sehr, sehr gut aus dann und hat da eher leichtes Spiel, finde ich. Wenn man auch diesen einen Roaring-Catch, der über 60 Yards ging, abzieht, hat er insgesamt 17 von 32 für nur 138 Yards. Also es ging eigentlich wirklich durch die Luft auch fast gar nichts bei den Steelers. Aaron Rodgers sah wirklich noch schlechter aus, als ich es mir vor dem Spiel ausgemalt hätte, auch wenn er bei dem Spiel gegen die Jets nicht sonderlich geglänzt hatte.
Ja, das stimmt. Also gerade, ich glaube, ich weiß nicht, ob du es genannt hattest, weil du eben einmal kurz weg warst, aber Leonard Williams hat ihn dann ja eingeholt, der wahrscheinlich irgendwie doppelt so viel wiegt. Also das fand ich schon auch ganz lustig, dass er da absolut nicht Richtung First Down kommen konnte. Ja. Gut, da sind wir auch eigentlich schon bei der D-Line und können da gleich weitermachen. Also das war eigentlich von vorne bis hinten eine sehr gute Vorstellung, sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass. Und man musste kaum blitzen, also insgesamt 4-mal geblitzt, aber bei den 4-Man-Rushes schon 40% Pressure Rate gehabt. Also das ist echt eine super Zahl. Da kann man sehr zufrieden mit sein. Gerade die Interior Line mit Williams und Murphy ist schon echt brandgefährlich für jede O-Line, für jeden Quarterback. Murphy dann jetzt auch endlich mal das Ganze in etwas Zählbares umgemünzt mit 1,5 Sacks. Ja, gönnt man ihm auf jeden Fall, weil bis jetzt kam das ja noch nicht so richtig durch, aber ich glaube, der macht sich jetzt in diesem Jahr auch ganz gut und hier und da auch durchaus mal ein bisschen auffälliger. Das hat ja einigen noch so ein bisschen gefehlt, aber war schon sehr, sehr angenehm. Tobi, hast du noch was zur D-Line zu sagen?
Ja, bei Murphy vielleicht noch mal ein bisschen rausheben. Ich habe letzte Woche auch das All-22 geguckt gegen das Vorhinein-Spiel, da hat sich es schon eigentlich genau das angedeutet, was dann, was er dieses Mal ein bisschen zählbarer aufs Tableau gebracht hat. Also unfassbar stark beim Loswerden von Blocks. Also in sämtlichen Bereichen, im Pass Rush als auch gegen den Lauf extrem stark. Es scheint so, als würde sich jetzt im zweiten Jahr es wirklich bezahlt machen, dass man ihn damals gepickt hat. Ich war zum Pick-Zeitpunkt ziemlich Fan davon. Er ist ja so ein bisschen... Ja, es wird ja so ein bisschen auch bei Seahawks Twitter diskutiert, dass er, welche Rolle er da in der D-Line spielt, weil er da zuletzt auch so ein bisschen so Nose-Tackle gespielt hat, was seinem Skillset vielleicht nicht so optimal entspricht und jetzt so ein bisschen so eine Three-Technik vielleicht spielt. Ich glaube, McDonald muss auch ein bisschen aufpassen, dass man ihn da irgendwie zu schnell in irgendeine Rolle zuschustert, weil ich glaube, das sehr variabel ist, was da gerusht wird. Aber ich glaube, dass er, ja, wenn er nicht gerade No spielen muss und damit eigentlich auch Two-Gappen muss, da viel, viel besser zurechtkommt in der NFL. Also wirklich so eine Art Breakout-Game von ihm. Jaron Reed hat ihn, glaube ich, auch nach dem Spiel nochmal gelobt und eigentlich gesagt, dass er von seinem Spiel jetzt nicht überrascht ist, weil er auch unfassbar hart arbeitet. Und das sind ja eigentlich schon immer so die Attribute, die man so sehen will. Man hat ein bisschen Produktivität und man weiß, dass ein junger Spieler im zweiten Jahr noch sehr hungrig ist, lernwillig und sich einen Arsch aufreißt außerhalb des Platzes oder auf dem Platz auch auf dem Trainingsfeld. Also von daher, ich glaube, da haben wir vielleicht ein ganz gutes Händchen gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da mit der Kombi Williams und Murphy werden wir die kommenden Spiele und hoffentlich auch Jahre, je nachdem, wie lange Williams auf dem Niveau noch weitermachen kann, noch viel Spaß haben, ja. Dann gehen wir weiter zu den Linebackern und ich glaube, bei Ernest Jones braucht man nicht viel sagen. Wieder sehr, sehr starkes Spiel, sowohl Tackling eigentlich immer auf den Punkt, aber in Coverage auch hier und da eine ganz gute Aktion gehabt. Bisschen Probleme gemacht hat dagegen Terry Snide. Der dann leider ein bisschen schlecht aufgefallen ist, beim Big Play von Jalen Warren verpasst er als beststehender Defender das Tackle und daraufhin hat Warren noch einige Yards, die er rausholen kann. Ja, ein bisschen schwierig. Drake Thomas, der da sein Ersatzmann ist, hat aber auch nur 7 Snaps gespielt, also Knight da weiterhin deutlich vorne mit 43 Snaps. Von daher ist da, glaube ich, erstmal kein direkter Wechsel in Sicht. Aber Knight sollte aufpassen, dass er sich nicht mehr allzu viele von solchen Fehlern leistet, weil sonst kann das, glaube ich, recht schnell gehen, dass er da wirklich Probleme bekommt.
Ne? Ich würde auch gerne noch, ich kann auch gerne mit dir weiterreden, aber vielleicht möchte Henry immer wieder was sagen.
Oh, ich habe zu den Linebackern nie gute Takes, deswegen bin ich da.
Bin einfach ausgesessen.
Ja, genau.
Ja, na gut, dann machen wir das Secondary weiter, komm.
Ja, Tobi, hast ja gerade schon angeteasert. Josh Jobi, so ein bisschen Breakout die ersten 2 Wochen, finde ich. Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Nicht nur mir, sondern auch PFF. Spaß. habe ich mich gefragt, was ist, wenn Devon Witherspoon jetzt zum Beispiel nächste Woche wieder zurückkommt? Also, Woolen hat jetzt diese Woche so ein bisschen ein Bounceback-Game gehabt, finde ich. Dennoch war Josh Taub, würde ich jetzt mal sagen, wenn man jetzt sich das Tape anschaut, über die 2 Wochen der bessere und konstantere Cornerback. Es ist dann so ein kleines Luxusproblem vielleicht auch, aber die Diskussion muss man ja trotzdem dann haben. Also ist Josh Taub der Cornerback 2 bei den Seahawks inzwischen oder ist es immer noch Rick Woolen? Also für mich ist es nach 2 Wochen eher Josh Taub.
Ja. Also, was die Leistung angeht und die Konstanz vor allen Dingen, da sehe ich Job auch vorn. Aber ist natürlich auch immer eine körperliche Frage. Woolen hat halt eher noch die Maße für so einen klassischen Cornerback. Ist immer situationsabhängig, aber ich kann mich in die Lobeshymnen dann nur einreihen. Also war wieder sehr, sehr stark.
Wenn wir jetzt nach Always Compete gehen und uns dann so ganz ehrlich machen nach den ersten 2 Wochen, dann müsste eigentlich Josh Schaub den Vorzug bekommen, auch wenn der dritte Cornerback auch viele Snaps sehen wird. Das ist natürlich klar.
Ja, Woolen war ja auch eine Zeit lang dann raus. War, glaube ich, dann auch im Locker-Room. Dann kam Shaquille Griffin ja sogar wieder rein, der vom Practice-Squad aktiviert wurde. Und ich glaube, der hatte eine Szene, die Tackling auch nicht so gut aussah, ansonsten relativ unauffällig. Aber ja, ich meine, wenn Witherspoon wieder fit ist, dann hat man da, glaube ich, fast so ein bisschen die Qual der Wahl. Aber Job kannst du eigentlich aktuell nicht sitten. Also ne, das ist schon schwierig. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so schön sagt. Von daher hoffen wir mal, dass beide am Ende dann noch ein bisschen besser macht.
Ansonsten Darian Kendrick wird diesen klassischen Defensive Back Play. Ja, die Interception da einfach wirklich geschenkt bekommen von Aaron Rodgers und seine Betonhände unter Beweis stellt. Dann dafür aber dann wieder den Pick in der Endzone dann irgendwie abfängt, der so ein bisschen deflected ist. Also ganz komisch wieder. Und worüber mich auch jedes Mal aufregen werde, ist, wenn Defensive Backs bei 4. und 10 oder dergleichen, dann wie bei Kobe Bryant jetzt gegen Ende des Spiels, den Ball einfach dann nicht wegswatten, sondern den versuchen dann doch noch zu fangen, obwohl die Interception ja eigentlich scheißegal ist bei einem Fourth Down. Naja.
Nein, das ist völlig richtig so, weil wir als German Seahawkers in der Powered-By-Liga des Charity Bowls natürlich die Seahawks-Defense haben. Und das gibt dann nochmal 2 Punkte. Ja. Diese Woche haben wir nämlich den Eagles-Fanclub ordentlich in die Schranken gewiesen. Auch wenn wir Walker leider auf der Bank haben und dafür Bill Crosby gestartet haben. Naja.
Naja. Machst du aber nicht. Naja, also Defensive Backs sind einfach eine untalentierte Wide Receiver, bei dem Fake bleibe ich. Das fasst für mich dann das alles zusammen hier.
Als haben wir eine Horde von Defensive Backs in unseren DMs, ich sehe es schon.
Das würde mich extrem wundern.
Ja. Nein, aber Darian Kendrick von von McDonald am Ende auch nochmal gelobt. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt, so great game from, oder ich weiß gar nicht, ich habe den Wortlaut nicht mehr genau, aber ich glaube, super Spiel von DK hat er, glaube ich, gesagt. Und dann war natürlich Darian Kendrick gemeint.
Also zu Metcalf, vielleicht können wir da ja auch nochmal kurz, weil ich meine, der war ja ein paar Jahre hier. Ich werde den Spieler eigentlich immer lieben, weil ich den auch auf dem Punch geil fand und froh war, dass er zu Seahawks gekommen ist. Aber er hat ja gestern eigentlich genau das gezeigt, warum ja, er bei Seahawks-Fans teilweise irgendwie umstritten war. Ne? Also zwei Drops, dann aber ein Touchdown gefangen, wo dann die Größe endlich mal ausspielt, danach aber schon wieder mit Wohlen da irgendwelche ja, Auseinandersetzungen gehabt nach dem Pfiff und so. Also eigentlich aber so ein
komplettes Update. $150 Millionen. $150 Millionen.
Ja, mein Gott, nicht? Also kannst du also, Leute jetzt nicht nur auf ihr Gehalt reduzieren.
Nee, das machen
wir nicht. Das war wirklich DK Metcalf in der Nutshell gestern.
Eine DK-Blaupause, ja.
Ja, eigentlich schön nochmal so als Abschluss.
Ja. So viel zu Defense, oder? Ja.
Ja, zu Defense eigentlich genug. Special Teams wollte ich jetzt noch machen. Ja. Wir können aber gerne gleich nochmal über gerade reingekommene Interview-Aussagen von Dino Smith reden. Der hat nämlich aber mit den Seahawks abgerechnet. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut.
Ja, was ich ganz, ganz, ganz schön fand, war der Satz, dass er nie so richtig das Gefühl hatte, dass es sein Team ist, weil er immer das Gefühl hatte, dass er Russ ersetzen muss. Kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen.
Im zeitlichen Kontext ist es ja erstmal keine falsche Aussage.
Aber es geht ja nicht nur um das erste Jahr, sondern danach ja auch. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er von vielen Fans nie so den Support bekommen hat, den er eigentlich verdient hätte.
Ja, das stimmt leider.
Und ja, dass er dann jetzt ein bisschen nachtritt, ist natürlich nicht schön, aber so ein paar Sachen
passt aber auch wieder ein bisschen zu ihm, ne?
Ja, doch schon.
Man muss ja schon
steht
sagen,
denn,
so wie
wo steht das denn auf Twitter, Leute? Ich suche es gerade, wo es da steht.
Nee. Komm, also, da haben wir jetzt auch keine Zeit mehr für. Wenn du das nicht direkt offen hast.
Ja. Ich hätte einen Sekretär oder was?
Komm, was ist Special Teams? Jason Myers mal wieder in Fieldco verschossen. Der Mann hat ein Capit von über 6 Millionen. Ja, weiß ich nicht.
Ja, die Cowboys haben zum Beispiel einen Kicker von der Straße. Und der trifft aus 64 Yards.
Ja, und zwar mit noch gut Luft unten drunter. Also das war wirklich beeindruckend. Ja. Also Tobi, ne? Wenn dann nächstes Mal offenes Tryout ist, dann hin da.
Ich habe viel Zeit im Moment. Ich brauche auch Geld. Ich kann mal Highlight-Tape schneiden, dann schicke ich das mal rüber.
Ja, perfekt. Inklusive des Pick-6 dann, ne?
Das müssen wir mal verschweigen.
Ja, ansonsten Return-Game haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Torrey Horton nicht ganz so flink. George Hulani hat ein paar ganz okay Returns gehabt, würde ich sagen. Und insgesamt Regelkunde bei den Seahawks besser vertreten als bei den Steelers. Gut, so viel zum Spiel. Vielleicht kleines Fazit nochmal. Jeder ein paar Worte. Henry, fang du gerne an, wenn du nicht gerade bei Twitter noch am Suchen bist.
Ja, bodenlos von Geno Smith, muss ich sagen. Nee, wie gesagt, es war sehr wichtig, da jetzt noch reinzukommen in One-on-One, weil wenn man auch sieht, dass die anderen Teams in der NFC West allesamt bei 2-0 stehen, jetzt geht's gegen die Saints, geht man eigentlich erstmals jetzt in dieser Saison als Favorit, glaube ich, ins Spiel. Das passt schon, es war ein verdienter Sieg, wie gesagt, und die Seahawks sind wieder on track, sage ich mal. Dass die Saison doch noch dann Richtung Playoffs laufen kann.
Saints auch wilder Spielplan, ne? Die ersten drei Spiele komplett gegen NFC West Teams.
Also ich werde jetzt auch nicht wöchentlich Wasserstandsmeldungen zu den Playoffs geben, das sage ich nur schon mal.
Da ist wahrscheinlich früh genug Land unter, wenn wir in dem Bereich bleiben wollen. Aber ich bin eigentlich auch ganz ganz happy, dass wir jetzt nochmal ein positives Beispiel gesehen haben. Wie gesagt, für mich vieles noch viel zu inkonstant. Ich glaube, gerade nach so einem Sieg, der dann am Ende ja auch deutlich war, schaut man dann immer nochmal mit einer etwas rosaroten Brille auf die Gesamtperformance. Aber ich hatte während des Spiels schon einige Momente, in denen ich echt sauer war und in denen einiges auch überhaupt nicht funktioniert hat und das Playcalling nicht so geil war. Das sollte man nicht außer Acht lassen.
Geht bei dir aber auch schnell, ne, mit dem Sauerbein.
Absolut, absolut. Und dazu muss man sagen, gerade auch die Leistung der Defensive Line, hatte ich jetzt oben ein bisschen vergessen, war wirklich gut und hat Spaß gemacht und auch gegen die Niners war es gut, aber die Steelers Offensive Line war auch verletzungsgeplagt und insbesondere dieses Duell wurde auch von vornherein schon so ein bisschen als Mismatch ausgemacht. Also das war jetzt keine überraschend gute Leistung, sagen wir mal so. Um jetzt nochmal die Stimmung ein bisschen zu trüben zum Abschied. Nein, aber ne, nur, dass man so ein bisschen dass man hier nicht zu sehr, nicht zu euphorisch wird. Da gibt es immer noch einige Punkte, an denen man arbeiten kann. So, jetzt, Tobi, kannst du wieder alle ein bisschen aufheitern.
Nee, also
ich war Homertum.
Nee, ich bin ganz froh, dass man dann dem man sich neun Monate auf die Saison gefreut hat, und dann diese, ja, ich sag, dieses miserable Spiel gegen die 49ers gesehen hat, dass man jetzt dann den ersten Sieg feiern durfte und ab jetzt, ja, sieht man was von Woche zu Woche. Ich schaue mal einen Spielplan, ob wir irgendwie eine prominent gut besetzte O-Line haben in den nächsten Wochen, aber ich wüsste es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Sieht alles irgendwie machbar aus, dann kann die D-Line weiter ihre Stats padden und dann gucken wir mal, wie was wird.
Was wird, genau, perfekt. Genau. Dann in der nächsten Woche, haben wir schon angesprochen, geht's gegen die Saints. Da gibt's natürlich auch eine Preview für. Und dann haben wir für euch jetzt noch ein paar Fact Club News.
They are blowing the roof off this place!
Von 12s für 12s, unsere Fanclub News.
Denn die German Seahawks hatten ihre Mitgliederversammlung in Augsburg mit 70 Mitgliedern vor Ort, plus noch einige per Livestream dabei. Und dort wurde neben den gewohnten Tagesordnungspunkten auch eine Satzungsänderung beschlossen, um den Fanclub eben für die kommenden Jahre aufzustellen, an die gestiegenen Mitgliedszahlen anzupassen. Wurde insbesondere der Vorstand ein bisschen erweitert. Es gibt weitere stellvertretende 6 Beisitzer, also das Ganze so ein bisschen aufgebauscht, neues Personal im Vorstand, kriegt er alles nochmal in schriftlicher Form auf der Website, aber genau, das sind so die grundlegenden Ergebnisse. Außerdem gab es im Anschluss an die Wahlgänge noch einige kleine Extras, schönes Buffet in der Tombola, Draftbericht von Jonathan Ratzel, der ja auch schon hier zu Gast war, der Seahawks International Fan of the Year, der in Green Bay den Pick verkünden durfte, und außerdem Seahawks-Fan und Bundesliga-Torwart Kevin Müller, der jetzt auch offiziell deutscher Seahawks-Botschafter ist. Der war auch da, mit dem konnte man nochmal gut quatschen. Das heißt, wenn ihr in Zukunft überlegt, auch mal auf eine Mitgliederversammlung zu kommen, dann kann es sich auf jeden Fall lohnen. Denkt da gerne mal drüber nach. Und dann hatten wir ja auch noch die RTL Watch Party in Köln. Ich glaube, für alle, die es auf Social Media gesehen haben, konnten sehen, dass wir da aber deutlich in der Überzahl waren. Also die 3-4 Steelers-Fans hatten da absolut keine Chance gegen anzukommen. Auch das war ein ganz schöner Anblick, würde ich sagen. Gut, so viel von uns. Und ich würde sagen, das reicht jetzt auch. Wir bedanken uns hier fürs Zuhören und verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.